Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Herzlich willkommen. Eigentlich hatten die Esten ihren Ministerpräsidenten abgewählt. Aber Jüri Ratas wollte wohl noch nicht gehen und setzt nun doch auf eine Allianz mit den EU-feindlichen Rechtspopulisten. Eine Geschichte über gebrochene Wahlversprechen und neue politische Freunde. In Spanien sehen viele keinen Anlass, sich für die Verbrechen während der Kolonialzeit in Lateinamerika zu entschuldigen, so wie es der mexikanische Staatschef Obrador verlangt hat. Und dann geben wir uns der Pferdepassion der Franzosen hin und lernen die Väter des Trabrennsports kennen. Sie war die Überraschungssiegerin der Parlamentswahl in Estland, Kaja Kallas von der neoliberalen Reformpartei. Sie erhielt 29% der Stimmen und hätte als erste Frau den Ministerpräsidentenposten übernehmen können, doch es kam anders. Und das hat mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Jüri Ratas zu tun. Denn er hat ein politisches Tabu gebrochen, er setzt nun doch auf die Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten der ECRE-Partei, obwohl er das im Wahlkampf noch ausgeschlossen hat. Zusammen mit einer weiteren Partei, der gemäßigt Nationalen Volkspartei, kommt diese Dreierkoalition nun tatsächlich auf eine Mehrheit im Parlament. Gestern bei der konstituierenden Sitzung konnten die Rechtspopulisten sogleich einen Erfolg für sich verbuchen. Eine Mehrheit der Abgeordneten wählte einen ECRE-Politiker zum Parlamentspräsidenten. Und morgen will das neue Regierungsbündnis seinen Koalitionsvertrag präsentieren. Für die Wahlsiegerin Kaja Kallas heißt das Opposition statt Regierung.
Eigentlich hatten alle anderen Parteien eine Koalition mit ECRE ausgeschlossen. Denn diese tritt rechtsnational auf, seit sie vor 4 Jahren zum ersten Mal ins Parlament eingezogen ist. Sie gibt sich deutlich EU-skeptisch. Ihr Vorsitzender Mart Helme sagte im Wahlkampf: Unser Freiheitskrieg endet nie, denn immer wird es diejenigen geben, die es auf unser Land, unsere Reichtümer abgesehen haben. Heute kämpfen wir an 2 Fronten, einerseits gegen den russischen Imperialismus, andererseits gegen den EU-Imperialismus. Wie 2 Mühlsteine wollen sie uns zermahlen, aber wir werden das nicht zulassen. Außerdem macht ECRE Stimmung gegen Flüchtlinge, obwohl Estland nur einige hundert aufgenommen hat, und gegen die rund 20.000 Ukrainer, die im vergangenen Jahr als Gastarbeiter ins Land gekommen sind. Nun wird diese Partei, die 18% der Stimmen holte, die estnische Politik entscheidend mitbestimmen. Welche Ministerposten sie bekommt, wird erst morgen bekannt, aber im Gespräch sind das Innen- und auch das Außenressort. Nicht nur die Kritiker der entstehenden Koalition hätten Angst, dass sich das negativ auf das Ansehen Estlands auswirkt, sagt Marie-Lise Jakobson, Politikwissenschaftlerin an der Universität Tallinn. Viele Esten sind sehr besorgt und auch die internationale Gemeinschaft ist es. Deshalb haben die 3 Koalitionspartner schon die in Estland akkreditierten Diplomaten eingeladen, um Rede und Antwort zu stehen. Sie haben erklärt, dass Estland in der NATO und der EU bleiben wird. Doch vor allem beim Thema Flüchtlinge werde Estland eine harte Haltung einnehmen, so Marie-Lise Jakobson, und sich einem Verteilungsschlüssel verweigern. Die Zentrumspartei nahm Verhandlungen mit ECRE auf, weil die Reformpartei ihr inakzeptable Bedingungen für eine große Koalition gestellt habe. So argumentierte Ministerpräsident Jüri Ratas. Kaja Kallas von der Reformpartei hält diese Argumente für vorgeschoben. Jüri Ratas habe die Koalitionsgespräche absichtlich scheitern lassen, um an der Macht zu bleiben, meint sie. ECRE setzte sich bei den Koalitionsverhandlungen zwar nicht mit allen Forderungen durch, so viel ist bereits durchgesickert. Das Militär wird nicht die Außengrenzen kontrollieren und das Gesetz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften wird nicht abgeschafft. Aber die Rechtsnationalen bestimmten schon jetzt die Diskussionen im Land, sagt Tarmo Jüris von der Tallinner Denkfabrik Praxis.
Juri Ratas has been apologizing every other day.
Ministerpräsident Juri Ratas muss sich jeden zweiten Tag entschuldigen für eine Aussage oder eine Information, die aus der Partei ICRE kommt. Gerade erst hat eine Wochenzeitung über einen ICRE-Abgeordneten berichtet, der ganz offenbar ein Neonazi ist, im wörtlichen Sinn. Solche Dinge kommen jetzt die ganze Zeit hoch. In den vergangenen Wochen demonstrierten tausende Esten in Tallinn und anderen Städten gegen die Koalitionsgespräche unter dem Motto Estland für alle. Unter ihnen Reelika Virunorm. Die 33-Jährige setzt sich für ein weltoffenes Tallinn ein, unter anderem in verschiedenen Gruppen für Expats in der estnischen Hauptstadt. Die Proteste hätten sie wieder positiver gestimmt, sagt sie.
Ich glaube, viele Leute haben jetzt auch wirklich verstanden, dass wir müssen für diese Menschenrechte, Demokratie, freie Medien und so weiter, wir müssen einfach dafür stehen und auch versuchen, diese Lekrawähler oder diese Leute, die so enttäuscht sind von der heutigen Estland, auch die zu verstehen. Vielleicht ist es also für die Zukunft sogar wirklich irgendwie positiv, was dabei rauskommt.
Estland steht vor einem politischen Neuanfang und der sorgt für Proteste, Florian Kellermann berichtete. Spanien und Lateinamerika verbindet eine komplexe Geschichte. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen sind eng und so versteht sich Spanien gerne als Anwalt Lateinamerikas in Europa, einerseits. Andererseits ist da die blutige Geschichte der Eroberung und Kolonialisierung im 16. Jahrhundert. Seitdem Mexikos Staatschef Obrador von Spanien und dem Vatikan eine Entschuldigung für die Massaker an Azteken und Mayas verlangt hat, seitdem wird in Spanien darüber diskutiert, inwieweit man denjenigen entgegenkommen soll, die eine neue Lesart der gemeinsamen Geschichte verlangen. Mehr dazu von Hans-Günther Kellner.
In weißem Hemd und schwarzer Hose steht Andrés Manuel López Obrador vor einer Pyramide der Mayas im mexikanischen Bundesstaat Tabasco. Hier fand vor 500 Jahren eine der wichtigsten Schlachten der indigenen Bevölkerung gegen die Spanier statt, erklärt der mexikanische Staatspräsident. Und er fordert die Spanier auf, ich habe das spanische Königspaar und den Papst gebeten, dass sie sich entschuldigen für das Unrecht, die Menschenrechtsverletzungen, das Abschlachten während der sogenannten Eroberung. Sie fand mit dem Schwert und dem Kreuz statt. Wir müssen uns versöhnen, aber zuvor müssen wir um Entschuldigung bitten. Damit hat López Obrador in Spanien einen Sturm der Entrüstung entfacht. Immerhin ist der Jahrestag der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 der Tag der Hispanität, der wichtigste spanische Nationalfeiertag. Oppositionsführer Pablo Casado von der konservativen Volkspartei machte das Anliegen aus Mexiko zum Wahlkampfthema.
No nos vamos a arrepentir de una historia.
Wir werden uns nicht für unsere großartige Geschichte entschuldigen, für die uns die ganze Welt bewundert. Ich gehe noch weiter. Ich verpflichte mich, dass ich als Regierungschef im nächsten Jahr den 500. Jahrestag der Ankunft des Conquistador Hernán Cortés in Mexiko so feiern werde, wie es die großen Nationen machen, die andere Völker entdeckt haben. Wozu er allerdings zunächst die Parlamentswahl Ende April gewinnen müsste. Ähnlich reagierte auch der Chef der Partei Ciudadanos, Albert Rivera. Er sei in der Bitte eine Beleidigung des spanischen Volkes. Mexikos Staatschef hat Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in eine unbequeme Lage gebracht. Er galt bislang als Verbündeter Spaniens in Lateinamerika. Dennoch weist auch die spanische Regierung die Aufforderung, sich zu entschuldigen, zurück. Man könne die Vergangenheit des kolonialen Imperiums Spaniens nicht an heutigen Maßstäben messen, sagte Finanzministerin María Jesús Montero.
Analisar el pasado de lo que eran imperialismo en el contexto actual, yo creo que queda fuera de contexto.
Dabei ist die Debatte um die Rolle der alten Kolonialmacht bei der Eroberung Lateinamerikas nicht erst seit der Bitte aus Mexiko ein heikles Thema in Spanien. Auch Juan Carlos Monedero, spanischer Soziologe und einer der Gründer der linkspopulistischen Partei Podemos, meint, die Spanier trägen heute zwar keine Mitschuld an den Massakern von einst, stünden aber durchaus in der Verantwortung.
Es un poco tramposo quererse apuntar.
Es ist nicht ganz ehrlich, auf die großen Errungenschaften der Eroberung Lateinamerikas stolz zu sein, zum Beispiel darauf, Teil einer Weltsprache zu sein, auf die erbauten Universitäten, die Wissenschaft. Und gleichzeitig nicht anzuerkennen, dass zu dieser Geschichte auch die Sklaverei, die Umweltzerstörung oder der Raub der Reichtümer und Bodenschätze gehören. Unser Reichtum ist die Armut Lateinamerikas, sagt der Soziologe von Podemos. Monedero plädiert für eine umfassende Anerkennung der Vergangenheit. Das Land profitiere noch heute von seiner einstigen Rolle als Kolonialmacht. Die Kathedrale von Mexiko-Stadt auf dem Zócalo wurde auf dem Tempelbezirk der Azteken errichtet. Ich bin dafür nicht persönlich verantwortlich. Vermutlich waren nicht einmal meine Vorfahren vor 500 Jahren Eroberer, sondern sind damals in Spanien geblieben. Aber das Gold und Silber, das wir aus Lateinamerika geholt haben, hat Spanien zu dem Land gemacht, das es heute ist. Der Wohlstand Spaniens fußt auf der Unterentwicklung Lateinamerikas. Das anzuerkennen, ist doch kein Problem.
Soll sich Spanien für die Eroberungen im 16. Jahrhundert entschuldigen? Die Debatte darüber ist noch nicht zu Ende. Aus Madrid war das Hans-Günther Kellner. Unsere Reporterin Susanne Krause hat sich in dieser Woche Reitställe angesehen, war auf Rennbahnen unterwegs und hat Pferdeauktionen besucht. Sie hat viele Französinnen und Franzosen getroffen, die ihr erzählt haben, warum sie finden, dass der Pferderennsport und Frankreich untrennbar zusammengehören. Ihre letzte Etappe führt Susanne Krause nun nach Grosbois nahe Paris. In Grosbois steht das Traber Trainingszentrum, eine großzügige Anlage. Das Herzstück ist ein ehemaliges Jagdschlösschen aus dem 16. Jahrhundert. Hierher kommt, wer eine gute Ausbildung genießen will und wer sich für die Geschichte des Trabrennsports interessiert.
Auf dem weitläufigen Stallhof geht es geschäftig zu. Am Vormittag ist manche Box leer. Die Pferde sind beim Training. Das beginnt für die ersten Tiere schon um 6 Uhr früh und endet für die letzten gegen Mittag. Derweil verrichten die Stallburschen Routinearbeiten. Ausmisten, Pferde duschen, die verschwitzt vom Training kommen. Gerade macht Vorarbeiter Thierry Roussel einen Kontrollgang zur Koppel hinter dem Hof.
Derzeit sind die Traber im Großeinsatz. Wir sind mitten in der wichtigsten Rennperiode. Die Tiere trainieren jeden zweiten Vormittag, teils mehrmals, je nach ihrem Programm. Am Folgetag ruhen sie sich dann auf der Koppel aus.
Pferdetrainer sei der schönste Beruf der Welt, aber auch schwierig und anstrengend, gibt Thierry Roussel zu.
Wir arbeiten 7 Tage die Woche. Es ist kein Job, in dem man unbedingt gut verdient. Ein Beruf ohne finanzielle Garantien, mit Höhen und Tiefen. Wem im Job die Leidenschaft fehlt, der gibt schnell auf. Und das ist total verständlich. Wir sind ein bisschen verrückt.
An wahrer Passion mangelt es Alain Pagès keinesfalls. Im Gegenteil. Sein ganzes Leben hat der dynamisch wirkende 67-Jährige, auch wenn er hauptberuflich Schuldirektor war, dem Trabersport gewidmet. Keiner kennt dessen Geschichte, die in Frankreich über 150 Jahre zurückreicht, so gut wie Pagès. Mit raschem Schritt durchquert er den Seitenflügel des Schlösschens von Grosbois gen Trabermuseum, sein Museum. In mehreren kleinen Sälen ausgestellt ist, was Pagès, Konservator der europaweit einmaligen Einrichtung, seit Urzeiten sammelt. Als Hommage an die Väter des französischen Trabrennsports. Alain Pagès räuspert sich.
Le premier homme à avoir impulsé la chose s'appelait Ephraim Houël.
Der erste Initiator der französischen Trabrennen war Ephraim Houël. Er hat unter anderem zu Napoleons Zeiten das damalige Staatsgestüt aufgebaut. Vor allem aber hat er erfolgreich für eine visionäre Idee geworben. Trabrennen auszurichten als Anreiz für die Zucht einer Rasse von Halbblütern für den Kriegseinsatz. Houël machte deutlich, welch unglaubliche Einsparungen ein solches Vorgehen ermögliche. Denn bis dato musste die Armee ihre Pferde im Ausland einkaufen, insbesondere in England. Ein Gedanke, der Napoleon zutiefst zuwider war. Er beschloss, in seiner Armee kein einziges englisches Pferd zuzulassen.
Alain Pagès blättert in einem Wälzer, der im Museumsfoyer ausliegt. Eine Art Traberbibel. Ein Kapitel ist dem ersten Rennen gewidmet, das um 1830 in der nordfranzösischen Hafenstadt Chabourg stattfand.
Ein französischer Weinhändler, der von englischer Kundschaft träumte, schlug eines Tages Houël einen Deal vor. Er werde ein Pferderennen finanzieren, um aus England potenzielle Kunden für seinen Wein anzulocken. Das hatte er zuvor schon erfolglos mit einem Bootsrennen versucht. Nun setzte er alle Hoffnungen in ein Trabrennen. Dazu reisten wirklich Engländer an, doch von der Veranstaltung waren sie nur mäßig angetan. Ephraim Houël konnte jedoch feststellen, wie sehr sich die französische Bevölkerung und die Züchter dafür begeisterten. Vor allem aber die Lokalpolitiker. Sie sahen im Trabrennen eine Gelegenheit, ihren Wählern eine Freude zu bereiten.
Qui voyait là une opportunité de créer une animation et des spectacles pour leurs électeurs.
Vom gelungenen Auftakt in Chabourg aus traten die Trabrennen ihren Siegeszug durchs ganze Land an. Höhepunkt der Saison ist bis heute das Rennen, das immer am letzten Januarsonntag in Vincennes läuft, der Prix d'Amérique, 1920 eingeführt, als Dank für die US-amerikanische Schützenhilfe während des Ersten Weltkriegs. Im letzten Museumssaal flimmert der historische Mitschnitt eines Prix d'Amérique über den Videoschirm. Hier in Vincennes, traditionelles Arbeiter- und Industriegebiet im Pariser Osten, bot der Rennbetrieb manchem einen lukrativen Nebenerwerb. Wer das Glück hatte, über ein Häuschen mit Garten zu verfügen, vermietete den Besitz während der winterlichen Rennsaison an anreisende Trainer mit ihren Tieren. Bis dann vor 50 Jahren Pferde und Jockeys von der urbanen Entwicklung in das neu gebaute Trabertrainingszentrum Grosbois vertrieben wurden. Alain Pagès schickt sich an, das Museum zu verlassen. Nach einigen Schritten bleibt er stehen und hebt dozierend den rechten Zeigefinger.
Bei den Pferderennen handelt es sich nicht nur um ein Wettspiel, sondern um einen Wirtschaftszweig, eine Wirtschaftsbranche, die den ländlichen Raum leben lässt. An den Pferderennen hängen 80.000 bis 100.000 Arbeitsplätze in Frankreich. Zudem, wir sprechen heute so viel von Umweltschutz. Die Pferderennbranche sorgt dafür, grüne Landschaften zu erhalten und eine bäuerliche Wirtschaft, die nichts gemein hat mit der industriellen Landwirtschaft, die sich weltweit immer mehr ausbreitet.
L'économie agricole intensive que l'on voit se développer par le monde.
Ein Thema, das Pagès auch Trainern und Jockeys im umliegenden Traberzentrum gerne regelmäßig ans Herz legt.
Tradition vor Hindernissen, Susanne Krauses Blick hinter die Kulissen des Pferderennsports in Frankreich, den können Sie auch in den Gesichtern Europas hören, morgen ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, sagt Katrin Michaelsen.